Willkommen, ja oder heute besser, grüß Gott.
Grüß Gott.
Lohnt es sich denn überhaupt, barmherzig zu sein?
Ja, das lohnt sich nicht nur, das ist das A und O in meinem Leben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joer im Gespräch mit
Rosa Maria Dick, Generaloberin der Barmherzigen Schwestern.
Und die sitzt mir vergnügt gegenüber. Ist Barmherzigkeit dasselbe wie Nächstenliebe?
Barmherzigkeit und Nächstenliebe gehören zusammen, ganz bestimmt. Ja, Barmherzigkeit, ich übersetze gerne noch ein Herz haben für den anderen, für den Nächsten, für den, der Hilfe braucht.
Gelingt es Ihnen denn bei jedem?
Nein, das gelingt mir nicht bei jedem, vor allen Dingen, ja, wie soll ich sagen, es ist die Vorstellung manchmal auch, oh, da ist eine barmherzige Schwester, die muss zu allem und zu jedem Ja sagen und das geht nicht.
Gibt auch Leute, die sind Ihnen unsympathisch?
Das gibt's auch.
Da helfen Sie ungern?
Ja, da ist das Helfen sehr viel schwerer.
Aber es bleibt beim Credo, da sein für alle.
Da sein für alle. Ja, das ist unsere Berufung, das ist unsere Spiritualität. Auch nicht auswählen, es kommt schon von unserem Gründer her, auch für Menschen anderer Religion oder anderer Herkunft, ist ganz wichtig für uns.
Aber dieses Wort alle, da steckt schon mal keine Quote drin. Barmherzigkeit gegenüber einem jeden.
Ja, genau.
Aber Sie kennen ja auch jetzt den gängigen Satz, irgendeine Art Festung Europa braucht's, weil wir können nicht für alle barmherzig sein und uns kümmern. Was sagen Sie dann?
Das stimmt auch. Für mich ist der Trost, für mich ist die Bibel ganz wichtig. Und das Evangelium der Barmherzigkeit, vor allen Dingen das Lukas-Evangelium. Aber wenn ich schaue, Jesus konnte nicht die ganze Not der damaligen Welt retten, aber er hat immer wieder Menschen helfen können. Und ganz die meisten Berichte, Heilungsgeschichten oder so, da hat er sich wirklich den einzelnen Menschen zugewandt. Und das ist mir sehr hilfreich und der Trost.
Und wenn man sich umschaut, dieser Tage leider in hohem Maße, da ist auch viel Unbarmherzigkeit. Aber wenn man genau bedenkt, es gehört leider auch zum Menschsein.
Ja, es gehört zum Menschsein. Also ich sage immer, oh, der liebe Gott war leichtsinnig. Und es war schon riskant, dass er einen Menschen geschaffen hat und dem auch noch die Freiheit gegeben hat. Und mit Freiheit umzugehen, ist nicht ganz leicht. Also auch die Freiheit, meine eigenen Möglichkeiten und die Freiheit nicht zu missbrauchen. Meine Freiheit geht so weit, dass sie den anderen in seiner Freiheit nicht eingrenzt.
Das ist ja eine beliebte Feststellung. Schau mal in die Welt, wo soll denn da der liebe Gott walten?
Ja, genau. Unser Leben hier ist begrenzt und ist einfach immer wieder gefährdet. Durch Krankheit, durch Alter, durch Not.
Krieg. Das ist allerdings menschengemacht. Jetzt ist nur noch eine Minderheit in Deutschland Christen per Taufschein. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Jetzt sind wir unter den 50%. Und da draußen hören sicher auch Tausende zu, die der Kirche fernstehen oder ausgetreten sind. Und die können schon auch sagen, Nächstenliebe geht auch ohne Taufschein, oder?
Das ist auch richtig. Man muss nicht katholisch sein oder nicht einer christlichen Religion angehören. Denn erstens ist das Gute oder die Liebe in jeder Religion auch mit drin. Und ich glaube, Sie haben die Austritte angesprochen auch, also dass einfach oder immer weniger werden. Ja, die haben die Institution Kirche verlassen, aber sind oft sehr gläubige und sehr gute Menschen.
Ja, es ist nur schade, in Anführungszeichen, für die christliche Gemeinschaft, dass viele auf der Sinnsuche ganz woanders landen. Ich erinnere mich, es gab mal ein Angebot, eine große Messe, da kamen Schamanen, ja, da waren Leute aus Tibet da, da waren aus den Reservaten Ureinwohner, indianisch, stämmig, da war die Halle voll. Mit Jesus lief es nicht so doll.
Da haben Sie vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass wir auch als katholische Kirche da auch einiges versäumt haben. Und gerade mit dem Sinn haben Sie gerade was getroffen. Seit Mai, Juni, Juli biete ich Sinnquellentage an und da ist große Nachfrage.
Da ist schon eine Sehnsucht da.
Eine Sehnsucht und ein Bedürfnis. Und ich getraue mich auch zu sagen, dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren die Sinnsuche sehr zugenommen hat, auch durch viele Gefährdungen und Unsicherheiten sonst.
Das heißt, Sie haben jetzt auch ein paar junge Schwestern?
Ein paar nicht, aber genau eine jüngere und eine Anwärterin. Und ich glaube auch, dass immer wieder einzelne Frauen zu uns finden, ganz sicher nicht mehr die großen Zahlen und Gruppen, wie das früher war.
Aber alle tragen bei den barmherzigen Schwestern den Mittelnamen Maria.
Ja.
Dachte mir nur ein bisschen zwiespältig. Das sind sehr große Frauenfüße, in die Fußstapfen, in die sie da treten.
Ja, Maria ist für uns ein Vorbild einfach im Glauben. Das war kein leichtes Leben von Maria und die hat Stationen durchschritten, die sich wiederholen im Leben vieler Menschen.
Ja, nur war sie am Ende doch auch ein Mensch und das wird ja manchmal vergessen, wenn man die Kunstwerke sich vor Augen führt. Also sie ist überstrahlt in Brokat, sie hat ihren toten Sohn im Arm, sie kniet, sie betet. Ich habe gehört, bei Ihnen gibt es irgendwo im Kloster ein Bild, das zeigt Maria mit Schürze und einem Putzkübel.
Das Bild liebe ich sehr. Leider hängt es bei uns nirgends in unserem Kloster, aber ich liebe es sehr. Ich verwende es für Exerzitien, für Einkehrtage, weil
ist das
diese
nicht
Maria.
Unheilig?
Nein, das ist nicht heilig. Diese Maria kniet da dort und dieses Plötzliche, dass da Gott eingreift und dass sie eine Botschaft hört, das ist sehr toll. Von Beate Heinen ist dieses Bild ganz toll dargestellt. Ich glaube, dass es viel eher so war oder so ähnlich und nicht, dass sie am Gebetsschemel gerade mit Brokat und mit wunderbarer Umgebung, das hat die gläubige Kunst draus gemacht. Ist auch toll, wie sie Maria gesehen haben. Aber mir und vielen Menschen hilft dieses andere Bild sehr viel mehr.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Heute mit Schwester Rosa Maria Dick, Generaloberin bei den barmherzigen Schwestern. Und zum Orden gehören, aufgemerkt, 2 Krankenhäuser, eine Krankenpflegeschule, 6 Alten- und Pflegeheime. Wir reden über 1500 Mitarbeiter aus 60 Ländern. Also ich rede im Grunde mit einer Top-Managerin. Da
ja.
Gehen die Augenbrauen hoch.
Ja und nein. Letztlich bin ich als Generaloberin auch verantwortlich, aber ich habe natürlich viele gute und tolle leitende Mitarbeiter und nur so geht es.
Und Sie haben einen tollen Weg hinter sich, wenn man überlegt. Sie haben, glaube ich, Volksschule abgeschlossen und dann alles hinterher in Fortbildungsschritten bis zu dem Punkt, wo Sie all das verwalten, gestalten, organisieren können. Ich ziehe jetzt mal den Hut, den nicht vorhandenen.
Ja, ich lasse meinen Schleier aber auf. Ja, so war es halt bei mir. War einfach ein Stück weit auch meiner Großfamilie geschuldet, dass ich den Weg von Anfang an nicht über Gymnasium, was ich sehr gerne gemacht hätte, auch nehmen konnte, sondern einfach auch noch die Familie unterstützt habe.
Und jetzt sind Sie zuständig, wie gesagt, für einen
Sozialkonzern
und Großfamilie, der aber doch den kapitalistischen Bedingungen unterworfen ist. Es muss eine schwarze Zahl am Ende hinten rauskommen. Und dabei heißt es doch, sich noch kümmern zusätzlich. Das kommt dann unter die Räder. Aber bei Ihnen anscheinend nicht.
Es hat sich schon stark verändert, weil einfach der Großteil unserer Schwestern jetzt einfach auch im wohlverdienten Ruhestand ist. Und da fallen die Gestellungsgelder weg.
Da hat der Staat einen Ausgleich bezahlt.
Das Haus, in dem die tätig waren.
Mhm.
Genau, und da gibt es Zuschuss vom Staat, zumindest für ein Krankenhaus. Und viele waren ja auch im Krankenhaus. Ja, das fällt jetzt weg. Wir selber haben keinen Lohn und wir sind nicht arm, weil wir alles haben, was wir brauchen. Aber wir haben kein eigenes Konto. Und da ist auch vieles angespart worden, sage ich mal. Und das hat wirklich den Sinn, unser Gelübde der Armut, dass das, was übrig bleibt, was wir nicht selber zum Leben brauchen, dass das den Menschen zukommt, denen es nicht so gut geht wie uns.
Aber es läuft vermutlich auch ein klein wenig über Selbstausbeutung, wird man neudeutsch sagen, wenn sie länger bleiben möchten in dem Krankenzimmer, in dem alten Zimmer. Das geht dann auf ihre Kappe.
Ja, das ist zurzeit ganz, ganz schwer. Also wir kämpfen gerade sehr, gerade mit unseren Krankenhäusern und mit der Reform, die gerade eingeleitet ist, oder dass kleine Krankenhäuser einfach wenig Überlebenschancen haben. Da kämpfen wir gerade sehr und hoffen, dass wir da einen Weg finden, weil unsere beiden Krankenhäuser sehr klein sind.
Weil wenn man da nur mit dem Taschenrechner durchgeht, wird es schnell unbarmherzig. Hm?
Ja, andererseits, das Wirtschaftliche ist wichtig, sonst sind wir schneller weg, als wir uns das wünschen.
Bei Ihnen
beides braucht es. Und eben gut wirtschaften zu können, ist genau wieder mit dem Ziel, dass wir das, was übrig bleibt, auch für Menschen, denen es nicht so gut geht.
Bei Ihnen sprudelt aber noch eine andere besondere schöne Quelle. Der Adelholzener Mineralbrunnen. Also im Rückblick kann man sagen, das ist ein Geschenk des Himmels, oder?
Das ist ein Geschenk des Himmels, den haben wir nicht gesucht, genau. War 1907, ist in Bad Adelholzen ein Kurhaus angeboten worden und damals hat die Ordensleitung, ja, das wäre doch ein Haus, wo sich unsere Schwestern, die so viel arbeiten und kaum eine freie Zeit haben, auch im schönen Chiemgau erholen könnten. Und da war ein Nebenbefund die kleine Primusquelle.
Tja, die kleine Primusquelle, da wuseln jetzt 700 Mitarbeiter außenrum. 12 Millionen, stimmt es, Flaschen pro Woche?
Das ist enorm, also eine enorme Leistung. Man muss dazu sagen, ja, es gab in den letzten Jahrzehnten einfach auch Ordensfrauen, die da gute Entscheidungen getroffen haben und gemerkt haben, dass da was noch auszubauen ist.
Diese Art Geschäftstüchtigkeit ist auch in Gottes Sinne?
Glaube ich ganz bestimmt, dass das in Gottes Sinn ist.
Aber es ist auf jeden Fall zwingend nötig, um den ganzen Rest mitzutragen. Die Gewinne von den Adelholzenern fließen eben auch in diese Kranken- und Altenheime und auch in die Bezahlung von zig Mitarbeiterinnen, die sich jetzt kümmern zunehmend, weil die Zahl der Schwestern abwärts geht und gescheit abwärts. Also ich habe mal nachgeschaut vor, okay, das sind jetzt 90 Jahre, da waren es 3000. Und wie viel haben wir jetzt?
Knapp 3000, jetzt haben wir 120 Schwestern.
Aua.
Ja, ist stark zurückgegangen, ist klar, die großen Eintritte kamen in der Zeit, also im 19. Jahrhundert, im Anfang 20. Jahrhundert, wo einfach auch für eine Frau, ja, es gab die Großfamilien und für eine Frau gab es wenig Möglichkeiten. Und da war so ein sozialer Beruf, tolle berufliche Bildung und spirituelle und menschliche Bildung war schon was Besonderes auch.
So gesehen war das schlechte Umfeld gut für Sie. Es war einer der ganz wenigen Wege für Frauen, was zu gestalten, womit zu tun.
In der Zeit ganz bestimmt, so wie aber auch die Lehrerberufe oder andere, auch Erzieher. Bei uns war es ja überwiegend die Pflege.
Und was ist das Durchschnittsalter ungefähr jetzt?
Über 80.
Dann habe ich jetzt eine junge, barmherzige Schwester da.
Relativ.
Mit 70.
Ich fühle mich vor allen Dingen recht jung. Oder für mich ist, na, jung fühle ich mich nicht. Aber ja, also ich fühle mich dem Leben recht nahe. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Und das ist für mich schon etwas Besonderes, dass ich wirklich mit diesem länger jungen Alter immer mehr spüre.
Ich spüre die Lebendigkeit, die in Ihnen steckt und die zeitlos ist. Aber dennoch, für manche gehen die Kräfte einfach zu Ende. Ich fand es rührend. Ich habe in der alten Zeitung geblättert. Abschied der Schwestern vom Waldsanatorium Kreiling. Man sieht ein Foto. Alles Weißhaarige, zum Teil sehr gebeugt in der Kirchenbank vorne beim schweren Abschied, weil sie es nicht mehr halten lässt. Und eine 90-Jährige wurde zitiert, für mich die schlimmste Erfahrung, dass ich nicht mehr kann. Das heißt, die hat bis dahin noch mitgetan und mitgeholfen.
Ja, und es hört auch nicht auf. Nur für mich ist eine ganz wichtige Aufgabe im Hinblick auf meine Mitschwestern, dass der Dienst, also das barmherzige Schwestersein, jetzt anders aussieht als früher, wo man Ärmel aufgestrickt hat und von der Früh bis zum Abend gearbeitet. Wir haben so viele Schwestern, die auch schon betagt sind, aber einfach noch einer anderen Schwester oder auch Bewohnerin, zivilen Bewohnerin im Altenheim zuhören und Zeit haben für sie. Ordensschwestern waren immer für die Menschen da, wo Mangel war. Jetzt gibt es einen Zeitmangel.
Eine Stunde, zwei Menschen. im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Rosa Maria Dick, das vierte von 11 Kindern.
Da schmunzelt sie spitzbübisch. Geboren Februar 1954 bei Pfaffenhofen in einen Bauernhof, in eine Bauersfamilie hinein. Frage jetzt auch mal sehr direkt, haben Sie die Eltern je gefragt, warum sind wir 11 Kinder geworden?
Nein, das haben wir nie gefragt. Wir haben nur gespürt, schon sehr bald, oder ich auch, dass das 11. Kind bei uns so willkommen war wie das 1. Und das war immer etwas Besonderes und das spüren wir bis zum heutigen Tag.
6 Brüder haben sie und 4 Schwestern. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist es Glück und manchmal auch Last?
Jetzt nicht mehr Last. Früher, also ganz bestimmt für unsere Eltern war das auch Last, weil es einfach ganz viel war. Oder ich nehme jetzt meine Mutter her, so viel Essen, so viel Wäsche, so viel Bedarf in der Schule, wenn immer die Schule wieder begann, was wir an Schulmaterial, dass die Schulranzen wieder gefüllt waren, das war schon sehr, sehr viel.
Und waren es 11 Schwangerschaften oder waren ein paar Zwillinge und Drillinge?
Da waren keine Zwillinge dabei. Zwischen 1. und 11. sind 17 Jahre.
Aber für die Kinder wiederum heißt es doch, wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Mama, schau mal, Papa, schau mal. Wie stehe ich im Verhältnis zur anderen Schwester? Schulnoten, Konkurrenz, Weihnachtsgeschenke. Die Päckchen dürften etwas kleiner ausfallen, ne?
Die waren kleiner, aber das hat unserem Glück nichts weggenommen. Wir waren glücklich und wir haben nicht so die großen Unterschiede. Vielleicht auch, weil wir so nah beieinander waren. Ich war ja das älteste Mädchen und wir Älteren haben schon mal gesagt, na ja, die Jüngeren, also die wären ganz schön verwöhnt, verzogen. Da haben wir zur Antwort gekriegt, ich glaube, das seid ihr, die das machen, was auch gestimmt hat.
Ja klar, das kommt dazu, dass man sich dann gegenseitig weiter erzieht. Ja. Dann müssen sich die Eltern nicht ausschließlich kümmern. Aber von außen drauf geschaut, waren sie arm.
Stimmt, nicht vermögend. Und unsere Eltern haben auch keine schönen Sätze. Also ich erinnere mich an eine Aussage von jemandem aus einem anderen Dorf, Nachbardorf. Oh, die kriegen schon wieder ein Kind. Naja, Kartoffeln haben sie ja. Das war furchtbar verletzend, auch für unsere Mutter, weil wir nicht nur Kartoffeln zum Essen bekommen haben, auch wenn Kartoffel ein gutes Lebensmittel ist. Aber das war nicht so. Ja, also war sicher damals Spott dabei, Riesenaufgabe für unsere Eltern.
Und eine Riesenaufgabe für Sie, wenn ich höre, dass Sie mit 14 Jahren oft für alle 13 Personen gekocht haben. Das ist doch ja eigentlich eine Überforderung, oder?
Ja, ich habe viel mitbekommen gehabt von meiner Mutter, habe dann auch, ich war in der ländlichen Hauswirtschaftslehre, habe da und habe in der Schule kochen gelernt und ja, habe ja ein bisschen ein Talent auch, wenn ich irgendwo mal was gesehen habe oder gegessen habe, habe ich gesagt, und wie geht das und was ist da drin? Dann habe ich es gerne nachgemacht.
An ihre eigene kleine Kantine daheim gedacht. 13 Leute.
Ganz klein war die Kantine gar nicht, denn es hat bei den heranwachsenden Brüdern und jungen Menschen einfach, da waren 30 Semmelknödel, waren da einfach gang und gäbe, war aber immer auch so, dass es immer auch großzügig war, dass auch noch 2, 3 andere Leute mitessen hätten können.
Und es gab Nachschlag und wahrscheinlich so eine kleine Karawane beim Einkaufen, oder?
Ja, da gab es schon große Taschen.
Ich fand es rührend und bezeichnend, dass Sie an einer Stelle sagen, im Grunde war mein Noviziat, also diese christliche Vorbereitungs- und Bewährungszeit, in meiner Familie.
Ja, das habe ich später so ausgedrückt, weil ich, wie ich im Orden zuständig war, auch für die neu hinzukommenden Schwestern, also die Novizinnen auch, und in Gemeinschaft leben und miteinander, ja, zu schauen, wie geht da was, dass nicht immer ein Verlierer und ein Gewinner gibt, sondern wie schafft man was miteinander, dieses Teilen, nicht nur Geld, sondern auch Wissen teilen und miteinander etwas gestalten, das habe ich damit auch gemeint.
Da waren Sie blendend vorbereitet durch Ihr Herkommen. Ich nehme an, Sie haben es vorhin gestreift, 9 Jahre Volksschule?
8 Jahre waren es zu der Zeit.
Und dann war klar, jetzt geht es erstmal daheim weiter?
7 Jahre, ja.
Kein Murren, kein Knurren, eigene Pläne oder ich will weg?
zwei Schwestern sind ja nach mir dann direkt gekommen, die waren in der Realschule und da war klar, wenn die dann mit der fertig sind, dann wechseln wir uns mal ab. Und ich habe schon in meinem Nachtkästchen auch für mich was gehabt, dass ich einen sozialen Beruf hernach lerne.
Hatten Sie einen kleinen Wunschzettel?
Ja, habe ich drin gehabt im,
ach Mensch,
im Nachtkästchen, genau.
Aber die Zeit mussten Sie abwarten.
Ja, aber da ist noch eben dann wirklich meine Berufung dazwischen gekommen.
Zu der kommen wir gleich. Aber war denn um Sie herum noch so ein geschlossener christlicher Kosmos? Wir reden ja über die 60er Jahre.
60er und 70er Jahre, genau. Meine Eltern waren gläubige Eltern und auch ein tägliches Gebet und Sonntagsgottesdienst gehen war selbstverständlich. Wobei ich als Jugendliche schon, da habe ich noch lange nicht an Orden gedacht, aber auch gerne werktags mal zu einem Gottesdienst gefahren bin.
Von sich aus?
Von mir aus, ja. Ich habe gemerkt, es tut mir gut.
Aber hätte ich Sie mit 19 gefragt, wie viele Kinder möchten es mal?
Hätte ich Ihnen sofort geantwortet, 5 bis 6. Weil ich die Großfamilie schön gefunden habe, aber gemerkt habe, war schon eine Überforderung auch. Also unsere Mutter war dann aufgebraucht, auch mit ihren Kräften, und war gut, dass sie mal eine Zwischenzeit hatte.
Aber 5 bis 6 Kinder ist erstmal ein bisschen weg von der Nonne.
Das ist weg von der Nonne, und ich habe auch in der Landwirtschaft gearbeitet. Unser Vater war auch nicht ganz gesund und nicht so kräftig, und von daher gab es auch noch viel Handarbeit. Ich habe sehr gerne am Land gearbeitet. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal freiwillig in eine Stadt gehe. Und von daher ländlicher Bereich, und so es möglich ist, 5 oder 6 Kinder, weiß man ja nicht, ob das möglich geworden wäre, aber zu der Zeit habe ich mir gedacht, naja, vielleicht findet mich einer oder ich finde einen Mann, und so war das so mein Wunsch.
Man kann ja auch anders sein Christsein leben. Aber dann hatte der Bruder die Idee mit den Exerzitienkursen. Ja. Kann ich mir das vorstellen, dass da eine Art göttlicher Funke geflogen ist?
Ja, es waren so eine Art Exerzitien. Es war Cursilio, so ein kleiner Kurs von Donnerstag bis Sonntag. Einer meiner Brüder oder ein paar haben den schon besucht gehabt. Gab immer für Männer und für Frauen. Und dann hat mein ältester Bruder gesagt, sowas kannst du auch machen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Dann hat er gesagt, geh hin, da siehst du es schon. Und ja, wirklich bei diesem Kurs ist irgendwo, da hat es, glaube ich, ich sage jetzt wirklich, gefunkt. Und ist so für mich so eine Idee gekommen, ach, ein Beruf in der Kirche und sich da einsetzen für andere, das, glaube ich, würde mein Leben auch erfüllen, wenn es halt dann mal geht. Ich habe mir nie gedacht, dass ich ja später dann schon im Orden sein werde.
Aber Sie haben es als eine Art Anruf erlebt.
Ja. Berufung, das Wort habe ich früher nie gebraucht und war auch kein Lieblingswort von mir, weil ich bin ein sehr, traue mir schon sagen, erdverbundener Mensch und auch realistisch, und so Stimme vom Himmel war nicht das, was ich mir gewünscht habe.
Kein Bass, der zu Ihnen sprach.
Aber dann, dass sich auf einmal was ins Leben rein begibt, kann man schon wie sowas wie einen Ruf bezeichnen. Und auch wenn man denkt, naja, aber ich doch nicht, oder es geht doch gar nicht und bin ja nicht abkömmlich. Und dann kommt doch das wieder. Und wozu? Da habe ich das Wort Berufung dann für mich auch akzeptiert.
Könnte ich da sein? Was ist mein Sinn? Genau. Also Rosenmontag 1975, Ordenseintritt. Am Tag drauf wurden Sie 21 Jahre alt. Ist schon ganz schön früh für eine Lebensentscheidung.
Das war sehr früh. Und ja,
an dem Tag, habe ich gehört, war die ganze Familie krank. Heute würde man sagen, psychosomatisch.
Ein bisschen anders war es. Ich wollte 10 Tage früher eintreten und da waren 10 oder 11 krank und mein Vater schwer krank.
Ob es ein Zufall ist rund um den Termin?
Ja, glaube ich nicht. Und ich habe dann im Mutterhaus Bescheid gesagt, ich komme nicht, die Familie ist krank. Und dann waren die 10 Tage, die ich irgendwo noch zu Hause war, waren echt einfach, das war Barmherzigkeit für meine Familie und für meine Eltern im Pur. Das, also, weil das, ja, unsere Tochter ist weg und wann wird sie wieder kommen und kommt sie wieder oder sie ist verloren für uns, das stand so zu der Zeit im Vordergrund. Und da waren die 10 Tage wirklich sehr, sehr hilfreich.
Schmerzhaft in jedem Fall.
Und auch.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Rosa Maria Dick. Dasein für andere.
Und während die Musik lief, hat sie mir gerade erzählt, ihre Mutter hatte auch große Bauchschmerzen als Jahrgang 24 und in der Klosterschule ehemals. Die wurden mit 13 gefragt. So, wer wird denn jetzt Nonne?
Ja, da ist die Klasse mit 13 Jahren gefragt worden. Da hat meine Mutter nicht den Finger gehoben.
Aber Sie haben erzählt, gerade die Hälfte hat einen Finger gehoben und die andere musste sich erklären.
Warum sie nicht gehen in den Orden.
Aua. Also, Sie sind davon, unter dem schönen Motto, da sein für andere. Ich habe jetzt nur mitgedacht, Fragen, die sicher draußen auch auftauchen. Wo bleiben Sie denn? Oder wo bleibe ich denn dann mit meinen Bedürfnissen? Nach Liebe, vielleicht auch körperlicher Liebe als Anfang 20-Jährige, einem Partner, doch eigenen Kindern, Sie haben von 5, 6 gesprochen, vielleicht auch ein bisschen Besitz, wir waren ja mitten im Wirtschaftsaufschwung, das konnten Sie alles verräumen?
Da gab es verschiedene Phasen, mit 21 eingetreten, da habe ich ein tolles Ziel gehabt und ich habe gewusst, warum. Ich wusste nicht, ob das wirklich, das ist ja eine, die ersten Jahre sind ja wirklich eine Prüfungs- und Probezeit, wo ich mich prüfe, wo die Gemeinschaft mich prüft. Und da hat es gestimmt. Also für mich hat es gestimmt. Ich habe mich gefreut auf den nächsten Schritt oder auf eine Erstprofess. Wie ich dann so, ich denke, so um die 30 rum geworden bin, dann meine Freundinnen und auch Geschwister schon Familie gründeten und ein Kind hatten, da habe ich wirklich auch mehr, da habe ich erst mehr wahrgenommen, aha, auf das verzichte ich. Hm. Auf das verzichte ich. Also ich habe nie auf Menschen verzichten müssen, weil eben, ich bin ein Beziehungsmensch und damals waren halt vieles Briefe schreiben oder aneinander denken, nicht so viel heimkommen, aber ich habe natürlich immer Menschen auch um mich gehabt in meinem Orden. Aber das andere jetzt, ja, keinen Partner zu haben und kein Kind zu kriegen, und da muss ich wirklich sagen, da ist mir was ganz Besonderes, ein besonderes Geschenk zuteil geworden, wo ich gespürt habe, ja, mein Leben muss fruchtbar sein. Und Fruchtbarkeit ist nicht nur biologische Fruchtbarkeit mit einem Kind, ist was Wunderschönes. Und ich konnte und kann mich heute noch mit jedem Neugeborenen mitfreuen. Aber mein Leben war fruchtbar und ist fruchtbar bis zum heutigen Tag. Und ich erlebe es natürlich sowohl in Familie wie auch im Bekanntenkreis, dass da auch einen Kinderwunsch gibt bei verheirateten Paaren und das nicht nur immer klappt, sage ich mal. Auch das stellen wir ganz schwer vor und auch ein Verzicht. Ja. Ja, und dass ich einfach die ganze Zeit immer mit vielen Menschen zu tun habe.
Dass sie für andere einfach da sind. Mhm. Jetzt wird ja dieser Tage immer stärker drüber gesprochen, übers Zölibat. Braucht es das noch? Kurze Antwort von Ihnen.
Bei uns ist so, dass wir, also die Ehelosigkeit ist eines von drei Gelübden, die einfach zu unserer Lebensform gehören. Das Zölibat beim Priester ist kleins bisschen anders. Das hat nicht immer zum Priester gehört. Das ist im 10., 11. Jahrhundert erst gekommen. Früher waren die Priester auch verheiratet. Also für unsere Lebensform gehört es dazu. Was Zölibat betrifft, ist meine Meinung, es sollte beide Formen geben, auch die freiwillige Ehelosigkeit und das Zölibat, aber auch die
Sie
Möglichkeit zu heiraten.
Ohne Wehmut sehen, wenn es jetzt noch erlaubt wird?
Es muss für die Betreffenden stimmen. Ja, ich auf alle Fälle. Ich habe mich entschieden für diese Form.
Sie haben sich auch für die Besitzlosigkeit entschieden inmitten dieser kapitalistischen Welt. Sie haben gar nichts oder nicht mal einen Mindestlohn?
Nein, der Generallohn verdient ja nichts.
Gar nichts.
Ich habe ein Zimmer und habe Essen. Also wir sind nicht arm, habe ich vorhin, glaube ich, schon
also
mal
erwähnt. Mit Ihnen würde der Kommunismus klappen.
Wir sind nicht arm, weil wir eigentlich einen mittleren Lebensstandard haben. Sie haben es mitgekriegt, ich bin mit dem Auto gekommen, ich habe ein Smartphone, ich habe ein schönes Zimmer, ich habe Arbeitsmaterial, ich habe einen Urlaub, ich habe
Ich habe gerade die Vorstellung, wie einer, der 1500 Mitarbeiter leitet, leben würde vom Materiellen. Anders.
Vielleicht anders, ja.
Haben Sie Jahresurlaub?
Ja.
Wie viele Wochen?
Wir haben schon die ganze Zeit, seit ich im Orden bin, gab es bei uns 30 Tage, also inklusive Samstag, Sonntag.
Man kann ja nicht dann irgendwo hin und sich einquartieren.
Nicht, nicht irgendwo in alle Welt bereisen, aber wir selber haben Urlaubsmöglichkeiten im Chiemgau eben schon oder wir haben sie in anderen Ordensgemeinschaften. Ja, in den ersten 2 Jahrzehnten bin ich ganz viel nach Hause. Ich durfte das auch, weil einfach Heimweh oder das Heimweh von zu Hause zu mir war auch stark. Ich habe es auch gerne gemacht, aber es war dann doch die Erholung nicht so. Ja,
wir sind ja mitgearbeitet jetzt, wahrscheinlich wieder auf dem Feld. Ja.
Genau, am Feld und gebacken und Verschiedenes auch gemacht, zu Hause sehr gerne. Jetzt, ich bin dieses Jahr ja wieder Radlurlaub gemacht. Früher bin ich sehr viel zu Fuß marschiert, bin auch schon...
Da haben Sie mal Zeit für sich und können auch sich das, rausnehmen.
Genau, und ich liebe da auch das Alleinsein, weil ein großer, ich glaube, Sie haben vorher mal gefragt, also ja, wo bleiben Sie? Ich darf nicht auf der Strecke bleiben. Ich darf für mich auch gut sorgen, dass ich wieder für andere da sein kann. Und da ist für mich die beste Erholung Bewegung, Natur und Alleinsein. Früher ganz große Wege zu Fuß.
Und sich einen Kopf machen, wie das alles weitergehen könnte, weil Sie ja angedeutet haben, die Zahl der Schwestern sinkt dramatisch. Sie müssen quasi auch den Umbruch mitgestalten.
Die Umstrukturierung, ja.
In gewisser Weise auch eine Art Rückzug, geordneten Rückzug. Es gibt wohl künftig neue Formen der Zusammenarbeit mit Laien, Stiftungen. Hauptsache, es geht weiter.
Genau, da sind wir gerade ganz stark dran, unsere sozialen Einrichtungen zunächst in GmbHs zu bringen und dann einfach auch die Stiftung. Die Stiftung ist die Nachfolge der Schwesterngemeinschaft. Die Stiftung kann ohne Personen leben, aber der Stiftungszweck, dass das ganz unsere Apostolate und unser Charisma weitergelebt wird.
Ich wollte gerade sagen, ob der Geist dann da noch geht.
Ein bisschen anders, aber aus unserer vinzentinischen Spiritualität haben wir ja schon 2007 5 Werte definiert, die wir auch unseren Mitarbeitern wirklich mitgeben. Und das ist sehr, sehr schön, was da auch an Verantwortung dafür übernommen wird, weil alle da drin auch das Sinnstiftende entdecken.
Welche sind die 5?
Barmherzigkeit leben, Leben würdigen, dienen miteinander, füreinander, Wertschätzung pflegen und fördern und wirtschaftlich und verantwortlich handeln als Schöpfungsauftrag.
Und wer das verinnerlicht, der kann das auch ohne Taufschein.
Genau, wir haben ja eben auch Mitarbeiter aus anderen Religionen, aber das, also die Loyalität muss da sein oder auch das Mittrage oder eben auch dieses gute Wirken.
Und es bleibt da sein für andere.
Stimmt.
Sie waren es auch mal für 2 sehr spezielle Menschen in Ihrem Leben. Ihr Vater war mal bei Ihnen auf Station, da ging es ihm ganz schlecht. Sie haben ihn gesund gepflegt für eine Weile, er konnte dann wieder raus. Aber dann war die Mama bei Ihnen zum Sterben.
Gerade jetzt bei meiner Mutter, das erst vor 18 Jahren war, was echt so, die am meisten gelitten hat, dass ich weg bin, dass ich dann bei ihrem Sterben wirklich dabei sein konnte. Ich war dann wirklich dabei, wo sie in der Osterwoche gestorben ist.
Ausgerechnet an Ostern.
Ja.
Jetzt ist ja die schöne Lehre das eine. Das andere ist, wenn es soweit ist, was es mit einem macht und ob es nicht doch was Furchteinflößendes hat.
Ja, 3 Tage vor ihrem Sterben hat der Arzt dann gesagt, Frau Dick, ich glaube, ich muss sie noch ins Krankenhaus tun, weil sie halt irgendwie so schwer Luft gekriegt hat und wir Geschwister haben schon Angst gehabt, jetzt stimmt unsere Mutter zu. Und Krankenhaus war immer die Hölle für sie. Und dann hat sie gesagt, hat sie ein bisschen gewartet und hat gesagt, nein, Herr Doktor, das wäre ja mein Tod. Und was dann war, das ist ein großer Unterschied für mich. Mhm. Dann durfte sie heimgehen im Kreis ihrer Familie und alle ihre Kinder sind noch zu ihr gekommen und sie ist eine halbe Stunde später gestorben oder heimgegangen, wie der Letzte dann noch da war. Also das war unsere Mutter und sie durfte heimgehen und war ein sehr gläubiger Mensch. Und wer weiß, wo er herkommt, der weiß auch, wo er hingehen darf.
Sie schauen mich so vertrauensvoll an. Das hat gar keinen Schrecken gehabt für Sie dann.
Das war schmerzlich für uns, weil sie uns ja schon gefehlt hat. Aber auch mit der großen Hoffnung und Zuversicht, dass sie angekommen ist. Und dass wir Es war sehr, sehr schön. Unser ältester Bruder hat gesagt am Sarg, wie wir uns verabschiedet haben, so, jetzt machen wir so weiter, wie es uns unsere Eltern vorgelebt haben. Also die hat viel zusammengehalten und Familientreff und so. Aber das ist wirklich von uns Geschwistern, auch von den anderen Geschwistern übernommen worden. Oder wir sagen immer noch, unsere Mutter hätte das so gemacht oder das hätte jetzt unsere Mutter gesagt. Also mein Vater ist schon 30 Jahre verstorben, darum war stärker die Mutter, die auch so den Zusammenhalt noch für uns alle gelebt hat. Ja.
Man sagt ja gern, solange noch an jemand gedacht wird, ist er auch da.
Ja, und vor allen Dingen, die Liebe ist unsterblich, also die ist da.
Und vielleicht hört sie irgendwo zu bei diesem sehr bekannten, sehr berührenden Lied von Simon & Garfunkel. Da waren sie 15, als das rauskam.
Here is my song for the asking. Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Und mir gegenüber ist Rosa Maria Dick, Generaloberin bei den Barmherzigen Schwestern. Und im Februar feiern sie dort 50-Jähriges. Ist das so eine Art goldene Hochzeit?
Ja, ich bin im nächsten Februar 50 Jahre eingetreten. Bei uns werden die Jubiläen gefeiert, wenn wir dann das erste Versprechen, das heißt die Profess, ablegen. Und das ist dann erst 2027 bei mir. Aber ich feiere natürlich für mich. Und für mich ist auch der 50. Eintrittstag etwas Besonderes. Ja, kann es gar nicht glauben.
Hat lebenslang gehalten.
Ja, zumindest bis jetzt sehr gut.
Haben Sie je zurückgeschaut, was wäre, wenn ich an irgendeiner Weggabelung dann doch abgebogen wäre? Sind Ihnen Zweifel fremd?
Zweifel über meine Lebensentscheidung oder dass ich jetzt in den Orden eingetreten bin, dass das nicht richtig war, den Zweifel habe ich nie gehabt. Es waren auch Zeiten aber dabei, das war nicht leicht. Da gab es Enttäuschungen, da gab es einfach auch Dinge, die ich mir anders vorgestellt, gewünscht hätte, für mich oder für die Gemeinschaft.
Haben
die
Sie waren dann zwischendurch mit dem lieben Gott?
Ja, ein bisschen schon, ja, freilich. Oder hat man mir gesagt, was soll das jetzt? Bitte lass mir wissen, was du da jetzt willst.
Hat er also was gesagt?
Ich rede schon. Ja, der hat gesagt, warte ein bisschen, du möchtest das immer so schnell.
Gib mir noch ein paar Jahre.
Ja, genau. Ja, oder ich sage es ja jetzt manchmal. Ich habe manchmal so tolle Vorschläge, die ich dem lieben Gott mache. Wirklich gute Dinge. Und entweder hört er schlecht oder ist er Begriff, ja, oder Begriff stutzig oder wie auch immer.
Hoi.
Oder ich sage es halt dann anders, ja, es ist vielleicht schon gut, dass dieser Gott nun mal andere Pläne auch hat und dass zu unserer Tradition gehört diese Vorsehung, der Vorsehung Vertrauen. Das war dem heiligen Vinzenz wichtig und das übersetze ich gerne, Gott sieht weiter vor, wie wir sehen. Und im Rückblick war ich über so vieles froh und dankbar, das ich mir nie gewünscht hätte. Zum Beispiel auch meine Jugend, da habe ich ganz andere Pläne gehabt mit Schule und mit
fünf,
dem
und sechs jenen. Kindern.
Ja, und 5, 6 Kinder, genau.
Und wenn, jetzt bleiben wir dabei, weil ich eine Frau des Glaubens hier habe, wenn Gott in seinem unermesslichen Ratschluss sagt, dann wären es nur noch eine Handvoll Klöster und noch ein paar tausend Mönche und Nonnen weniger, dann ist halt so.
Ich glaube, also erstens hat es immer wieder in der Kirchen- und Ordensgeschichte Ordensgemeinschaften gegeben, die begonnen haben und gewachsen sind und eine Blütezeit hatten, aber die dann auch wieder aufgehört haben und ein Stück weit auch ihre Aufgabe erfüllt haben. Wie wir Barmherzige Schwestern nach Bayern und München kamen, da war großer Bedarf. Das Krankenhaus in der medizinischen Klinik, modernstes Krankenhaus Europas, aber Pflege, Hygiene, Menschlichkeit, Christlichkeit waren Tiefstand. Da waren unsere ersten Schwestern ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir Sozialstaat und jetzt ist vieles. Ich glaube, dass es immer ähnliche Formen geben wird und dass Gott wirklich die Möglichkeit hat, dafür auch immer wieder Menschen zu begeistern, zu berufen, ob diese klassische Form vom Ordensleben, inwieweit das wichtig oder beständig ist, das weiß ich nicht.
Gibt ja den berühmten Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen. Aber ein paar mehr dürfen es auch von Ihnen aus gerne sein. Wir müssen noch einmal doch zu diesem wuchtigen Thema Missbrauch kommen. Die Kirche hätte sicher auch so in diesem säkularen Jahrhundert verloren. Aber das war natürlich für Tausende ein Moment, wo sie sagten, jetzt bin ich durch damit. Sie nicken, Sie verstehen das auch, dass Tausende sagen, ich kehre den Rücken.
Ja, ich verstehe das oder kenne es auch in der Einzelbegleitung, wie da entweder durch dieses Thema oder auch, dass Menschen in der Kirche sich einfach daneben benommen haben,
sage ich mal. Das ist ja nicht daneben benommen, das ist ja das Gegenteil von Nächstenliebe.
Ja, das ist das ganz bestimmt. Das ist
die Zerstörung einer Seele.
Ja. Aber darum glaube ich und bin überzeugt davon, dass unsere Lebensform, also dass unsere Nächstenliebe durch Taten, also das kürzeste Zitat vom heiligen Vinzenz heißt Liebe sei Tat, dass das wirklich noch wichtiger wird und glaubwürdiger. Dass das viel wichtiger ist wie eine ganz tolle Predigt, die auch schön ist, wenn wir solche erleben oder so. Aber dass unser Tun für den nächsten Dasein ganz wichtig ist.
Aber es gehört leider auch dazu, dass es beim Bodenpersonal, wie es so schön heißt, Abgründe gibt.
Ja, die gibt's. Die gibt's und das war schon vor vielen Jahren, wie schon Jugendarbeit und mit Schulklassen oder jungen Menschen und auch so Defizite. Meine Antwort war dann, ja, das stimmt, ich leide auch oder ich würde mir auch in der Kirche schon manchen Schritt echt lange wünschen, weil der schon überreif ist. Ich leide da auch ein Stück. Andererseits, ich bin auch nicht perfekt. Ich mache manche Dinge gut, manche gelingen mir nicht so. Wenn die Kirche ein Verein wäre mit lauter Perfekten, hätte ich keinen Platz.
Sie versuchen in jedem Fall dagegen anzuleben, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Wir kommen noch mal zu Ihrer Ursprungsfamilie. Es kamen ja erst drei Buben, dann drei Mädchen. Und was ich nett fand, die Eltern haben zu den älteren Söhnen gesagt, jetzt darf sich jeder eine Schwester vom Wesen her aussuchen.
Also entweder haben es unsere Eltern gesagt oder hatten die Brüder die Idee, kann sich jeder eine aussuchen.
Die er unter seine Fittiche nimmt, die er besonders gern hat? Oder?
Ja, ich muss dann nach der Motivation bei meinen Brüdern nochmal fragen.
Welchen haben Sie denn abbekommen?
Den zweiten. Aber der hat schon Verantwortung übernommen für mich. Der hat mich zum Beispiel am 10. Februar 1975 im Mutterhaus abgeliefert.
Das war auch der mit der Idee für die Exerzitien?
Nein, das war okay. Der Älteste. Aber der war damals auch schon dabei.
Aber alle haben Sie gesehen vor 9 Jahren? Alle 10 Geschwister haben Sie abgeklappert mit dem Fahrrad?
Ja, das war so meine Idee. Wir treffen uns ja schon hin und wieder und bei Familienfesten und immer wieder können auch alle da sein. Aber damals hatte ich im Urlaub so die Idee, jetzt radle ich ja mal zu jedem hin und schau mal so. Und das war was ganz Besonderes.
Alle in Bayern, hoffe ich.
Ja, weil die alle so nah sind. Also es sind ja an einem Platz oder in verschiedenen nahen Ortschaften im Landkreis Pfaffenhofen eben sind ja 5, 6 meiner Geschwister. Und von daher waren es insgesamt nur 450 Kilometer. Aber das war was Besonderes. Ich war von jedem der Geschwister erwartet. Jeder hat sich gefreut. Das war was Schönes.
Da radelt die Rosa am Horizont heran und hat auch das Glück, dass all die Geschwister Berufe hatten, wo man sich gegenseitig helfen konnte. Also Straßenbauer, Elektriker, Konditorin, Landwirt, Pflegeleiterin. Da war ein Miteinander durchs Leben bei allen Elfen.
Genau. Und jetzt in den letzten Jahren ist das Miteinander einfach nochmal dahingehend ganz stark, weil einfach auch Krankheit in unsere Familie gekommen ist, auch wo man dann wirklich, man kann Krebs nicht jemand abnehmen oder einen bestimmten Schicksalsschlag, aber man kann schauen, dass man zusammenhält und schaut, wie kann man so jemanden auch ein Stück beistehen. Das ist jetzt ganz stark.
Sind alle 11 noch da?
Ja.
Und die Schwester Rosa Maria, die wandert gern, habe ich gehört. Sie singt auch gern, wenn auch nicht Simon & Garfunkel. Was denn dann?
Ja, ich singe gerne spirituelle Lieder oder dichte auch selber mal. Mache gerne selber auch Texte. Ich komponiere nicht, aber ich mache gerne Texte zu irgendetwas. Ich singe natürlich gern unser Stundengebet, die Psalmen und die Hymnen. Und da gibt es Lieblingslieder. Ja.
Aber das Motto, jeden Tag leben.
Das ist von mir. Sicher auch von anderen Menschen, aber...
Ganz schön schwer übrigens.
Ja, aber das ist toll, weil ich ja nicht weiß,
gelingt,
wie viele Tage mir noch geschenkt sind. Und darum jeden Tag leben. Das ist sehr wichtig.
Keine weiteren Fragen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das Gespräch mit Schwester Rosa Maria Dick finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort können Sie auch im Winter gerne eintauchen in unseren Hörspielpool.